Heute zu Gast ist die Wissenschaftlerin und Space-Biotech-Unternehmerin Daniela Betzan. Sie untersucht, wie sich ein Aufenthalt im Weltraum auf den menschlichen Körper auswirkt und macht diese Daten für die medizinische Forschung und Entwicklung verfügbar. Wir sprechen über den Einfluss von Strahlung und Schwerelosigkeit, neue Ansätze in der Drug Discovery und über in der Schwerelosigkeit gedruckte Organe. Also viele spannende Einblicke in eine Branche, die viel näher mit unserem Alltag verbunden ist, als es scheint. Viel Spaß beim Hören.
Aber natürlich haben wir eine viel bessere Kondition im Weltall. Beim Weltall schweben die Zellen, finden zueinander, bilden natürliche Zellagglomerate, so wie es sein soll, und kommen die Zellen miteinander. Organoide wachsen perfekt im Weltraum. Interessanterweise haben Tests ergeben, dass diese 3D gewachsenen Zellkulturen im Weltall und Organoide den der Genexpression, der Omics-Studien, jegliche Omics-Studien, viel ähnlicher sind zu dem, was wirklich eigentlich im Körper passiert, als was wir im Labor auf der Erde replizieren können.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
So, hallo Daniela, schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo und danke, dass ich hier sein darf.
Natürlich und sehr gern. Sag mal, Daniela, was war denn dein allererster Job in einem Labor? Wofür musstest du das erste Mal eine Pipette in die Hand nehmen?
Das war eigentlich wirklich interessant. Das war 1996. Wir hatten noch eigentlich fast keine Computer im Labor. Ich musste noch alles nachlesen in der Bibliothek mit richtigem Papier. Und ich habe damals an Proteinfaltungen gearbeitet, indem ich chemische Moleküle selber synthetisiert habe, um zu sehen, in welcher Faltung die Proteine mit diesen Molekülen noch interagieren. Ich war damals aber auch sehr jung.
Magst du sagen, wie alt du damals warst?
Ich war 16.
Okay, und mit 16 hast du schon im Labor gestanden, weil du Chemie so spannend fandest?
Ich habe tatsächlich mit 11 angefangen, Chemie mich auseinanderzusetzen. Für mich sind Moleküle, chemische Moleküle wie Mathematik. A und B reagiert zu C. Das war so meine geheime Sprache als Kind. Und dann war natürlich ganz klar, dass ich immer irgendwas mit Chemie machen werde und mit 16 an Uni Stuttgart angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten. Tatsächlich, ja. Das war meine große Liebe.
Super. In der Zwischenzeit hast du Abschlüsse in Biologie, Biotechnologie, Bioinformatik gemacht und bist du heute eine bekannte und renommierte Wissenschaftlerin im Bereich Space Biotech. Du hast verschiedene Unternehmen gegründet, verschiedene Unternehmen in Executive-Rollen auch begleitet. Wie kommt man denn, wenn man eigentlich organische Chemie, Biochemie und Biotechnologie macht, wie kommt man zu diesen Weltraumthemen?
Das war eigentlich ein Zufall. Das hatte ich nie so geplant. Also ich habe nie in die Sterne geschaut und, oh Gott, ich möchte Astronaut werden. Sondern ich hatte einen Postdoc-Kandidat-Selection-Talk in Harvard. Ich habe mich damals so nebenher in Mathematik interessiert und ich habe mir mal so angeschaut, DNA-Profile, Statistik, welche Bereiche interessant sind, ob man allein an der Basenabfolge wichtige Teile DNA identifizieren und welche nicht. Bei diesem Vortrag war im Publikum einen heute vor ein paar Wochen sehr bekannten Menschen, Gary Rufkin, Nobelpreisträger. Er hat mich damals nach dem Vortrag in Harvard abgefangen und hat mich 7 Stunden gelöchert, inklusive eines kleinen Lunches, wie ich denn Alien-DNA profilen würde. Weil er in das Projekt auch gegründet hat, das CETIC-Projekt Search for Extraterrestrial Genomes. Und da war ich angefixt und gesagt, oh mein Gott. Und wir haben tatsächlich Lösungen gefunden. Und eine der Lösungen wird heute auch angewendet auf synthetische DNA, wie wir uns vorstellen könnten, wie DNA eventuell nicht von dieser Welt aussehen würden. Und das wird getestet. Das finde ich auch sehr spannend.
Ich kann mir vorstellen, dass es zwischen Space Biology, Space Biotechnologie große Überschneidungen mit synthetischer Biologie und diesen ganzen Themen gibt. Vielleicht springen wir trotzdem mal dahin, wo du jetzt heute stehst. Ich habe gesehen, du bist an der Uni Tübingen. Du bist da im Bereich Weltraummedizin eine der Wissenschaftlerinnen, die da forscht. Was hat man denn unter Weltraummedizin überhaupt zu verstehen?
Also wir haben natürlich zwei Dinge in unserer Brust, zwei Herzen in unserer Brust. Einerseits wollen wir die Space Exploration fördern. Also wir wollen verstehen, was unser Körper aushalten muss, wenn wir am Mars und Mond, im Mond länger leben oder am Mars zum Beispiel überhaupt erreichen. Also wie starke Einstrahlung, wie zum Beispiel Radiation, also Strahlung und dann natürlich die Microgravity, also die Schwerkraft, die fehlende Schwerkraft, ist natürlich sehr harsch für den Körper. Kann ich gleich näher erklären. Und auf der anderen Seite wollen wir auch schauen, ob wir diese Erkenntnisse, die im Weltraum passieren, auch irgendwie nutzbar machen können für uns auf der Erde. Wenn wir zum Beispiel Strahlung anschauen, Mutationen. Wir werden da oben krank. Entwickeln Cancer, also Krebs. Und was wir da sehen, das ist eine sehr, sehr unique Möglichkeit ist, dass wir einen sehr gesunden Menschen sehr kontrolliert 6 Monate vor dem Flug, während dem Flug und nach dem Flug nicht nur untersuchen, sondern auch sequenzieren. Das heißt, wir können wirklich sehen, wie Krankheiten auf molekularer Ebene entstehen, Tag für Tag. Und wir untersuchen ja alle möglichen Proben von diesen Astronauten, untersuchen ja Stuhl, Haare, Haut, Blut natürlich, mit allen neuen Technologien, Cell Sorting etc., Spatial-Temporal Genomic-Analysen, allen verschiedenen Sequenzier-Analysen. Tatsächlich die komplette Multi-Omics-Analysen, die möglich sind. Uns natürlich, denkt mal, die tief sequenzierendsten Individuen auf dieser Erde.
Ohne Frage, ja.
Ohne Frage, genau. Und das haben wir jetzt gemacht, nicht nur für die NASA Twin Study, sondern das haben wir auch gemacht für all die privaten Industrien, wie zum Beispiel die privaten Spaceflight Companies, zum Beispiel SpaceX kennt man sicherlich aus den Medien, aber die weniger bekannten wie Axiom Mission 1, Axiom Mission 2 und die Inspiration 4 von SpaceX. Axiom 1, Axiom 2, die Polaris Mission, die zweite SpaceX Mission. Und es werden in Zukunft noch mehr dazu kommen, wie zum Beispiel von VAST. Es wird bemannte Raumfahrt sein und unsere deutsche Space Station, Anführungszeichen, von Airbus Starlab. Da wird auch weit mehr gemacht. Und diese Daten, diese ganzen Healthcare-Daten, die werden auch eingespeist in Datenbanken, wie zum Beispiel das von NASA Gene Labs. Jetzt haben wir aber dort nicht nur Mutation im Weltall, sondern wir haben noch andere Effekte, die ich sehr spannend finde, so von der medizinischen Seite, wenn wir schon bei der medizinischen Seite sind. Wir haben zum Beispiel keine Convection im Space. Was heißt das? Das heißt, wenn wir zum Beispiel atmen, wird atmen Sauerstoff ein und atmen CO2, Kohlenstoffdioxid, aus. Das fällt auf den Boden. Im Weltall passiert das nicht. Da sind die Kapillarkräfte, die Additionskräfte, die stärksten Kräfte. Das heißt, CO2 klebt quasi in unserem Kopf und wir entwickeln etwas, was nennt sich im Fachwelt Hypotoxia. Sprich, wir haben Sauerstoffnot. Das führt zum Mitochondrien-Effekt, das dann sehr nahe zu Mitochondrien-Diseases, die vielleicht einige Zuschauer kennen, sich in sehr viele Phänotypen auswirken kann und natürlich sehr, sehr viele Effekte hat. Darüber hinaus haben wir die Schwerkraft noch ein anderes riesiges Problem, unser Herz, Cardiovascular Diseases. Wenn wir jetzt im Weltall, auf der Erde, überall pumpt unser Herz und eigentlich ist programmiert, das gegen die Schwerkraft das Blut von den Beinen hoch in den Kopf zu pumpen. Weltall ist es aber, macht das natürlich das auch, da gibt es keine Schwerkraft, das heißt, wir haben einen erhöhten Blutdruck natürlich im Kopfbereich. Deswegen gibt es auch dieses Syndrom bei Astronauten, Puffy Face, also rundes Gesicht und dünne Beine-Syndrom. Das sieht jetzt nicht nur lustig aus, sondern hat natürlich, wie Sie viele von Ihnen wissen, einen sehr starken Effekt. Wir nennen das Microfluid Shifts, einen Effekt auf den Augen und auch sehr viele neuronale Effekte. Das ist ganz furchtbar für den Astronauten. Für uns Wissenschaftler ist das natürlich wunderbar, weil wir können tatsächlich wirklich jeden Tag beobachten, wie es schlimmer wird und können tatsächlich Cardiovascular Diseases, also Herzkrankheiten, verstehen und Neurogenetic Diseases, also neurale Defekte verstehen, wie sie entstehen. Wenn man so wie ich jemanden 20 Jahre im Krankenhaus nebenher gegen all meinen Jobs gearbeitet habe und ein Patient auf mich zukommt und sagt, bitte finden Sie heraus, was mit mir los ist, dann gucke ich in der Krankheitsgeschichte und da ist schon so viel passiert, das ist so schwierig. Aber ein Astronaut, wir wissen alles über die Astronauten, was sie essen, wie sie schlafen, was sie getan haben. Es ist wirklich ein ganz kostbarer, seltener Datenschatz und deshalb denke ich, dass Astronautenmedizin eine große Zukunft hat.
Das ist spannend, dass du Datenschatz sagst. Genau das habe ich mir hier in meinen Notizen auch als Stichwort aufgeschrieben. Du hast gerade erzählt, ihr sequenziert jetzt viel, erhebt viele Daten. Soweit ich das verstehe, macht man das ja eigentlich seit bemannte Raumfahrt begonnen hat. Das heißt, ich habe mal nachgeguckt, es waren schon allein über 270 Astronauten auf der ISS. Es müssen deutlich mehr Menschen schon im Weltall gewesen sein. Könnt ihr zusätzlich zu diesen Daten, die ihr jetzt in der extremen Detailtiefe neu erhebt, auch retrospektiv die Daten nutzen, die da über Jahrzehnte erhoben wurden? Und wenn ja, was bedeutet das? Was kann man jetzt damit machen, wenn man diese Daten, die alten und die neuen, zur Verfügung hat?
Joel, ich danke dir für diese Frage, weil das ist natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Tatsächlich hatten wir über 500 Menschen schon im All. Und auch die meisten Menschen denken, dass vielleicht sie mal von ein oder zwei Raketen im Jahr hören. Wir haben ein bis zwei Raketen pro Woche an einer Seite. Also es ist da ein reger Verkehr nach oben, nach unten, bemannt und unbemannt, das uns gar nicht so bewusst ist. Die ganzen Daten, also gerade von der 15 Jahre ISS Space Station, die wurden gesammelt, Kraut und Rüben. Und es wurde damals von 2015, 2016 die Initiative NASA Gene Labs gegründet. Das ist eine Organisation, wir waren damals 8 bis 12 Leute, wir gesagt haben, wir würden gern diese Daten nehmen, kategorisieren, normalisieren und online stellen für jeden Bürger auf dieser Welt.
Da warst du bei der Gründung auch dabei von NASA
Gene Labs? Wir haben damals es gegründet und es wurden damals, glaube ich, waren das 8 Chairs ernannt. Ich bin einer davon. Ich bin bis heute Chair von NASA Gene Labs, der Microbe-Geschichte. Ja, genau. Und inzwischen sind wir fast 500 Leute, 500 Wissenschaftler in verschiedenen Arbeitsgruppen. Inzwischen gibt es auch mehr Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel AI. Und wir machen immer noch genau dasselbe. Wir sammeln die Daten. Inzwischen auch ganz stolz haben wir zum allerersten Mal von der ESA, wir haben jetzt eine enge Collaboration mit ESA, Daten übernommen. Wir übernehmen die Daten von kommerzieller Spaceflight, also die Inspiration 4-Daten kann man da finden. Und es ist für jemanden, der seit Jahren dafür arbeitet, dass solche Daten veröffentlicht werden und zugänglich werden, wirklich für jeden, barrierefrei, ist es natürlich ein ganz großer Gewinn. Um das noch besser zu machen, haben wir auch 2017 gegründet eine Initiative, die heißt ISSOP. International Standards of Space Office Procedure. Hier versuchen wir die Daten, quasi die Datenerstellung schon in Handenspiel zu haben. Das heißt, wir sind Vertreter von der NASA, von der ESA und von der JAXA und Commercial Spaceflight und diskutieren, wie wir die Datenerhebung verbessern können, sodass wir tatsächlich jeden Datensatz miteinander auf der Welt vergleichen können. Weil Omics-Daten sind nichts wert ohne perfekte Metadaten. Metadaten ist der King. Das heißt, wir versuchen tatsächlich jetzt Spike-In-Standards einzusetzen oder Normalisierungstechniken zu verbreiten und auch zu, also uns im Gegensatz zu helfen, diese Daten zu analysieren. Und seit wir das gegründet haben, haben wir doch schon einigen Einfluss in der Industrie gehabt und ich würde sagen, unsere Datenerhebung ist wesentlich besser geworden. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr wichtig. Und sehr schön. Ja.
Über welche Industrie sprechen wir da? Also über die User der Daten? Sind das Pharmaunternehmen? Oder sprechen wir hier mehr über die Industrie, über die Weltraumindustrie, die eben auch daran beteiligt ist, diese Daten zu erheben?
Das ist natürlich sehr schön und zwar alle. Das heißt, wir haben einmal die Daten, die sie produzieren, das heißt die Commercial Space Flights, die Agenturen, NASA, ESA und auch hoffentlich bald JAXA. Und auf der anderen Seite, die Daten nutzen, sind nicht nur Forscher. sondern auch Startups. Ich kenne schon allein 3 Startups, die aufgrund von diesen GeneLabs-Daten überhaupt existieren. Und so geht es weiter. Darum geht es darum. Es geht darum, dass die Daten nicht nur der Forschung zur Verfügung gestellt werden, sondern dass sie auch unsere Wirtschaft ankurbeln. Und wir in Europa und besonders auch in Baden-Württemberg nutzen die Daten natürlich auch, auch in Startups.
Vielleicht kannst du da irgendwie 1-2 spannende Beispiele geben, was konkret aus solchen Daten schon geworden ist? Gerade wenn du sagst, hey, es gibt Unternehmen, die nur aufgrund von diesen Daten existieren können.
Nun, es gibt ein Unternehmen in USA, das aufgrund dieser Daten eigentlich eine Datenverarbeitungs-Company geworden ist. Aber jetzt gerade in Baden-Württemberg, in Deutschland, gibt es das Unternehmen Juri, bei dem ich als Chief Scientific Officer gearbeitet habe. Dort haben wir zum Beispiel Astronautendaten uns angeschaut und die Daten runtergeladen von diesen Plattformen, die öffentlich sind, um rauszufinden und natürlich auch ein paar eigene Daten genutzt, wie zum Beispiel Brustkrebs entsteht. Und wir haben uns das angeschaut, ob wir da irgendwelche Marker finden, die im Weltall aufgrund der harschen Konditionen zunehmen. Also wir haben nach Onkogenen geschaut und sind fündig geworden und haben tatsächlich ein potenzielles Onkogen gefunden, dass, wenn wir das ausschalten, 80-90% zu Zelldeath führt. Mhm. Aber gesunde Zellen bzw. andere Breast Cancer Zellen nicht. Das heißt, dadurch, dass die Daten so sauber waren, haben wir eventuell hier ein Treatment, also einen Wirkstoff gefunden, der Triple Negative Breast Cancer eliminieren könnte, ohne Nebeneffekte, weil es fast keinen Effekt auf andere Zellen hat. Und das ist jetzt das, wo ich sage, ist natürlich fantastisch, wenn man genau diese sauberen Daten für solche Dinge nutzen kann.
Und sowas würde selbstverständlich auch auf der Erde funktionieren, nicht nur im Weltraum.
Nein, das sind alles Daten, die auf der Erde wir haben. Genau, das ist natürlich genau dasselbe.
Spannend. Ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir aus Astronautendaten lernen können. Du meinst, es gibt noch ein zweites Feld, und zwar Auswirkungen vom Weltraum auf die Menschen. Man bekommt es in den Medien mit, Elon Musk strebt Richtung Mars. Es gibt durchaus ambitionierte Projekte auch von anderen Organisationen bezüglich Langstreckenflüge, eine Mondbasis. Was passiert denn mit dem Körper, du hast schon ein paar Sachen gesagt, wenn er lange Zeit im Weltall ist? Und vielleicht als zweite Frage direkt, welche Probleme haben wir denn noch nicht gelöst, damit solche Projekte überhaupt realisierbar sind?
Uff, wir haben noch gar nicht so viel gelöst. Wir haben ja die ISS Space Station ist ja nur 400 Kilometer weit entfernt von der Erde. Ich meine, wir fahren mehr mit dem Auto am einen Tag, mal ganz ehrlich. Wir haben da oben auch wir haben natürlich eine echte Schwerelosigkeit, aber tatsächlich ist ja noch gerade noch 90% Schwerelosigkeit. Die ISS fällt ja immer auf die Erde zu. Deshalb können wir auch diese fantastischen Tests in Parabolikflügen machen, weil es genau dieselbe Schwerelosigkeit ist. Auf dem Weg zum Mars und zum Mond werden wir definitiv mit hoher Radiation rechnen müssen. Es gab ja jetzt wir haben ja mehrere Sonden, wir haben die Apollo-Mission, da haben wir Daten. Dann natürlich die ganzen Mars-Rovers und die Moon-Rovers, die momentan auf den Space Stations sind. Aber wir haben jetzt ja auch erst vor kurzem Zellen um den Mond herum geschickt. Also die Artemis-1-Mission war ja eine Mission, die zum Mond geschickt worden ist, aber um den Mond herum einmal zurückgeflogen ist. Das ist natürlich die volle Ladung Radiation, die wir so bis jetzt so auf Zellen zum ersten Mal sehen konnten. Und das hat natürlich einen ganz verheerenden Effekt gehabt. Wir arbeiten in verschiedenen Richtungen, natürlich technologisch, Abschirmung und dann aber auch natürlich in der Reparatur. Wir hatten im Mai eine sehr interessante Publikation publiziert, in Nature Communication, glaube ich, war das, wo wir diskutiert haben, wie wir eigentlich das Genom mit CRISPR-Cas, der berühmten Genschere, verändern könnten oder durch andere Effekte, um eine Radiation besser aushalten zu können. Mehrere dieser Dinge. Das heißt, wir nennen uns das unser Allele-Paper, wo wir eigentlich vorgestellt haben, welche Traits, natürliche Traits, auch die Menschen haben auf der Welt, um Weltraum besser überleben zu können. Zum Beispiel gibt es einen Stamm, ein Native Stamm, der ewig lang tauchen kann. Der hat einfach geschafft, mit Länge und Spleen, wenn ich das nicht verstanden habe, mit einem bestimmten dem Sauerstoffhaushalt des Körpers besser umzugehen. Das wäre zum Beispiel eine Idee, um sich das abzugucken. Mhm. Oder natürlich auch, gibt es aber auch ganz verrückte Experimente, jetzt einfach nur zur Unterhaltung, bitte nicht ernst nehmen, gibt es Chimäre von Wasserbärchen und Hautzellen, die tatsächlich auch dann 60-70% höhere Strahlung abkönnen. Das natürlich auch. Aber ich denke immer noch, Radiation wird unser größter Feind sein. Ich weiß aber auch, dass die ESA in Zukunft auch mehr in diese Richtung Fördergeld und mehr forschen wird, dass Radiation weltweit tatsächlich ein sehr wichtiges Forschungsfeld wird, weil das ist momentan unsere größte Hürde. Microgravity, interessanterweise gibt es Firmen, including VAST und eine andere Living Desk, die in Zukunft Interesse daran haben, künstliche Schwerkraft im Weltall zu erzeugen. Wie geht das? Indem es rotiert. Das kennt man aus Scientific Building, das kennt man aus Enterprise. Das wird Wirklichkeit werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also die Pläne gibt es schon, Teilfinanzierung gibt es dafür auch schon. Das heißt, mit der Schwerelosigkeit, da haben wir eine technologische Lösung eventuell. Und natürlich auch sehr viel Training auf der ISS. Aber die Radiation, das wird noch wichtig.
Mhm. So eine künstliche Schwerkraft über Rotation funktioniert natürlich auf langen Flügen. Jetzt ist die Schwerkraft auf dem Mars irgendwie, ich glaube, knapp 40% von der Schwerkraft auf der Erde. Auf dem Mond ist nochmal deutlich weniger. Du meintest vorhin, die Microgravity kann zu Herzerkrankungen letztlich führen, weil das Herz dann gegen den Kopf pumpt. Wäre das dann auf dem Mars oder auf dem Mond auch noch ein Problem? Oder reicht das bisschen Schwerkraft, das dort aus, um die Menschen gesund zu halten?
Absolut wird das ein Problem sein. Auf längerer Zeit, kommt drauf, wie lang sie sind. Ich meine, Mark und Scott Kelly war ein Jahr im Space. Man kann sehr viel mit Training schon dagegen wirken. Es gibt auch spezielle, inzwischen auch Mars-Anzüge, die quasi das Blut komprimieren und mehr in den Beinen leiten. Mhm. Da kann man technologisch auf jeden Fall etwas machen. Und für die Mond- und die Mars-Mission, da haben wir noch Zeit. Ich denke, jetzt Artemis 2 und Artemis 3 sind sehr wichtig. Wir werden auch bald wieder Astronauten auf dem Mond haben. Da werden wir sehr, sehr, sehr viel lernen. Darauf freue ich mich auf diese Daten.
Und was sind da die Hauptziele von diesen Missionen?
Es gibt natürlich die Ziele, die offensichtlich sind, also wirklich um zu gucken, wie der Körper darauf reagiert. Aber es gibt natürlich ganz viele Fragen, ob man dort eine Mondstation, die dann auch quasi auch die Basisstation darstellen soll für die unseren Mars-Exkursionen, inwieweit man dort überleben kann. Also Sustainability, also sprich, wie man dann nachhaltig leben kann und ob man zum Beispiel auf Regolith Pflanzen wachsen könnte. Da kam ja ein ganz wunderschönes Publikation letztes Jahr raus. Lisa hat da zeigen können, eine Wissenschaftlerin, ich glaube, sie war damals in Boston, nehme ich mal an. Ich glaube, es ist in Boston, ich weiß nicht mehr genau. Zeigen konnten, dass tatsächlich nur mit ganz wenig Fertilizer, ganz wenig Düngung, man Arabidopsis auf Mond, also auf Regolith, und man diese Mondsand in Regolith gewachsen ist. Das Interessante ist, tatsächlich die Vergleichsprobe Erde war nicht viel weniger besser. Also wir können nach den ersten vorsichtigen Versuchen, ich sage vorsichtigen Versuchen, ne, sieht es so aus, als tatsächlich könnte man den Mondsand nutzen, da sind Nährstoffe drin, die uns nicht bekannt sind, um tatsächlich Pflanzen zu wachsen zu lassen. Aber sehr vorsichtig, weil das muss natürlich wiederholt werden und dazu brauchen wir neue Proben vom Mond.
Die muss man holen. Jetzt bist du nicht nur Wissenschaftlerin, du bist auch Unternehmerin und ich als nicht Weltraum-Nerd, aber doch durchaus Interessierter, was da passiert. Man kriegt ja schon mit, dass das Thema Weltraum nicht mehr ein reines akademisches und staatliches Thema ist, sondern dass es privat immer mehr Anbieter gibt, die in den Weltraum fliegen, die dort aktiv sind, die dort forschen, die dort Produkte entwickeln. Ich finde das unglaublich spannend. Ich würde von dir gerne einmal hören, was hat denn eigentlich zu dieser Entwicklung geführt? Was passiert da gerade, dass der Weltraum eigentlich privatisiert wird?
Also ich denke mal, den Anstoß, dass der Weltraum privatisiert ist, gab es vor Jahrzehnten, war tatsächlich, dass es klar war, dass die ISS Space Station nicht mehr so lange durchhält, dass sie ersetzt werden wird. Das war so der Anstoß. Aber von der wirtschaftlichen Seite, nach all den Jahren von Experimenten, haben wir sehen können, dass man da eine Goldmine oben steckt. Wir haben da oben verschiedene physikalische Fakten, wo man einfach sagen kann, das kann man nutzen. Sagen wir zum Beispiel jetzt ganz einfach, Glasfaserherstellung hat überhaupt nichts mit Bio zu tun, aber die Glasfaserherstellung im Weltraum ist absolut superb. Keine Vibration, keine Sedimentation, perfekte Glasfasern. Ergo natürlich auch Kristalle. Wir wissen alle, wie wichtig Proteinkristalle sind. Kristalle im Weltraum wachsen nicht nur größer, sondern absolut uniform. Warum ist es so wichtig? Nehmen wir mal an, eine der wichtigsten Medikamente, und ich glaube, wenn ich richtig verstehe, dann habe 50% des Umsatzes von Merck und Revenue wird über dieses Medikament gemacht, Keytruda. Keytruda ist eine Art Suspension, also Kristalle in einer Flüssigkeit werden die Vene gespritzt. Wenn aber die Kristalle unterschiedliche Größe haben und Qualität, dann ist natürlich die Medikationsdosis sehr schwierig. Das heißt, dieses Medikament wird im Krankenhaus verabreicht, belegt ein Bett, ist sehr teuer. Aber im Weltraum bräuchte man ja nur einen ganz kleinen Satz von diesen Kristallen züchten, ohne Vibration und Konvektion. Die werden absolut regelmäßig, wunderschön. Diese Flasche von diesen kleinen Startkristallen, und nennt man Impfkristalle, kann man dann zurück auf die Erde bringen und dann immer wieder einen neuen Fermenter damit, neue Batch damit quasi animpfen. Und hätte dann einen sehr großen Vorrat an absolut regelmäßigen Kristallen. Das hat man gemacht mit Keytruda. Und tatsächlich ist Keytruda heute so sicher zum Verabreichen, dass man das quasi theoretisch zu Hause machen könnte. Und das spart Millionen. Millionen. Das ist ein Krebsmedikament.
Unglaublich spannend.
Es gibt noch ein zweites Medikament, das genauso ist. So, das ist die eine Sache. Nun gehen wir mal zurück. Was habe denn da oben noch? Außer perfekte Kristalle, auch wirklich Chipherstellung. Sondern wir haben natürlich auch die Zellen, wie sie mal in der Regel. Wir sind ja ein dreidimensionaler Körper, die Menschen. Ne? Wenn wir jetzt aber Zellen von uns, Blut oder irgendwelche zum Beispiel Hautzellen nehmen und sie im Labor züchten, dann wachsen sie ja alle flach auf eine Oberfläche, in den Petridisch. Und so ist es natürlich nicht. Ne? Wir bilden Zellagglomerate im Körper, die kommunizieren miteinander, die Zellen, bestimmte Zellen. Das funktioniert so, im Labor kann man das sehr schwer über bestimmte Hydrogele könnte man theoretisch 3D-Zellstrukturen zusammenkleben oder zusammendrücken, aber natürlich haben wir eine viel bessere Kondition im Weltall. Beim Weltall schweben die Zellen, finden zueinander, bilden natürliche Zellagglomerate, so wie es sein soll, und kommunizieren miteinander. Organoide wachsen perfekt im Weltraum. Interessanterweise haben Tests ergeben, dass diese 3D gewachsenen Zellkulturen im Weltall und Organoide den der Genexpression der Omics-Studien, jegliche Omics-Studien, viel ähnlicher sind zu dem, was wirklich eigentlich im Körper passiert, als was wir im Labor auf der Erde reproduzieren können. Warum ist es so wichtig? Naja, es gibt zwei Gründe. A, können wir Drug Discovery machen. Wir können Medikamente testen im Weltall aufgrund der Toxizität und auf Wirksamkeit in fast realen Konditionen wie im Körper. Das ist unglaublich wichtig in einem Billionenmarkt wie Drug Discovery, dass wir diese Vortests machen können, nicht in Zellkulturen auf der Erde, sondern im Weltall, wo wir einfach viel sicher sind, bevor wir in den Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien mit echten Menschen gehen. Ich denke, das ist essentiell. Und der zweite Punkt ist, wenn wir zum Beispiel etwas bauen wollen. Wir kennen alle, wir haben schon viel davon gehört, in den Medien. Es gibt BioInk. Wir drucken quasi, wir wollen irgendwann mal ein Organ drucken. Das funktioniert momentan auch so auf der Erde. Man kann zum Beispiel einen Meniskus drucken auf der Erde. Aber das Problem ist, die Schwerkraft, bevor dieses Zellkonstrukt ausgehärtet ist oder also quasi ausdifferenziert ist, fällt es in sich zusammen. Man braucht also dazwischen unnatürliche Stützsupporte. Zum Beispiel ein Valve oder irgendwas ringförmiges drucken würde, dann müsste man das mit irgendwie Calcinstrukturen stützen. Im Weltraum braucht man das nicht. Im Weltraum kann man verschiedene Zellen in verschiedenen Positionen drucken, warten, until es mature, also sprich ausgereift ist, und dann zurückholen zur Erde. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Markt. Es gibt sehr, sehr viele Firmen, die inzwischen an 3D-Printer im Weltall arbeiten. Es gibt, wir haben oben schon einen 3D-Weltprinter, ein Meniskus wurde schon gedruckt, bestimmte Herz-Sets wurden schon gedruckt. Aber es gibt auch Metallprinter, also es muss ja nicht nur Biologie sein, es gibt auch Metallprinter inzwischen im Weltall, der auch das nutzt, dass man quasi in der Schwerkraft komplizierte Strukturen bauen kann, ohne dass die Schwerkraft die Strukturen zusammenbrechen lässt, bevor sie ausgehärtet ist. Das ist auch ganz spannend, finde ich. Und die letzte ist auch ein bisschen auch sehr interessant, ist, dass wir festgestellt haben, dass die Strahlung ja auch nutzbar ist. Die Strahlung ist ja quasi ein Trigger für Evolution. Das heißt, wir haben da oben durch die hohe Strahlung und auch die Konditionen der No Convection und der Potentialhypotaxe, Bakterien adaptieren viel, viel schneller an neue Konditionen als auf der Erde und produzieren ganz neue Produkte, weil sie einen komplett neuen Pathway gehen müssen. Das heißt, wir haben da oben Bakterien, die uns neue Proteine, neue Enzyme, neue Metabolite produzieren, die wir so auf der Erde noch gar nicht gesehen haben. Die sind spannend. Wie zum Beispiel haben wir ein Bacillus-Lysat, das im Weltraum adaptiert an der Radiation, ist inzwischen auf dem Markt eine Sonnencreme. Ernsthaft. Die Sonnencreme, die Bakterien haben sich so weit adaptiert auf der ISS Space Station, bis sie tatsächlich die Radiation bis zu einem sehr hohen Grad überleben konnten. Und genau diesen Mix von Proteinen und Metaboliten macht man sich zunutze in Sonnencreme. Das gibt es schon auf dem Markt zu kaufen. Oder man hofft auch, dass man da oben vielleicht auch ein neues Krebsmedikament entdecken könnte. Also es ist eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und wir haben erst angefangen, diese Möglichkeit anzuzapfen. Es wird auf jeden Fall einen Goldrush geben, wenn wir nicht schon eigentlich mittendrin sind.
Wahnsinn. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das sagt, ich möchte hier so präklinische Versuche im Weltraum machen, ich kann ja nicht einfach bei der NASA anklopfen und sagen, hey, ich habe hier ein Molekül, das wäre spannend, wenn ihr das testet. Was müsste man auf dem Weg dahin? Was passiert da alles? Ich stelle mir das als trotzdem immer noch unglaublich schwierigen, langwierigen und auch teuren Prozess vor. Oder wie läuft das ab?
Tatsächlich geht das viel schneller heutzutage. Dadurch, dass so viele Anbieter da sind, gibt es auch ein bisschen Wettbewerb. Es gibt sehr viele Firmen, die Science as a Service anbieten. Da wäre zum Beispiel Jury dabei oder Ice Cubes oder dann auch tatsächlich kann man als Entrepreneur oder Wissenschaftler tatsächlich auf eine dieser Firmen antreten und ein Science as a Service, End-to-End-Service quasi buchen oder kaufen. Und dann kommt man schon innerhalb ein Jahr, 6 Monate, ein Jahr, 2 Jahre in dem Weltall. Das ist tatsächlich nicht so schwer, wie man denkt.
Das ist,
und auch, ja. Wenn man als Rekord, wie schnell das geht, ich meine, wir haben, ich glaube, der Rekord war 6 Monate von der Idee bis zum Flug, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Rekord gewesen. Ich würde sagen, Funding mit ein Jahr Vorlaufzeit, das funktioniert auf jeden Fall.
Valent, du bist ja jetzt auch, habe ich gelernt, Direktorin beim Green Space Center von The Land, also vom Land Baden-Württemberg, wo ihr unter anderem auch Startups unterstützt, das Space-Technologie zunutze macht, sowohl für Nutzung im Weltraum, aber auch hier auf der Erde. Vielleicht können wir hier den Bogen schlagen von dem Gold Rush im Weltraum, den wir haben. Was haben wir denn jetzt auf der Erde davon?
Ja, natürlich, diesen Goldrush, das ist ja nicht nur ein Commercial Spaceflight, sondern natürlich auch die Nutznießer, das sind ja natürlich auch die Krankenhäuser, unser Healthcare System. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Wirtschaft das da auch erheblich angekurbelt hat in den letzten Jahren in dem Bereich, dass Space ein Markt wird. Und da hat auch nicht doch das Land Deutschland und Deutschland und das Land Baden-Württemberg gesagt, das müssen wir fördern. Und im Weltall entstehen ja dadurch, dass wir so viel Technologie entwickeln um quasi diese Forschung und diese Space Exploration voranzutreiben. Diese Technologie wird ja auch schon seit 20 Jahren, alles, was wir für den Weltraum entwickelt, dann auch wieder auf der Erde genutzt. Ich meine, es gibt GPS, es gibt Brillenverhärtung, es gibt die Latexmatratze. Alles wurde irgendwann mal für einen Astronauten entwickelt und tatsächlich zweckentfremdet, dann als Produkt in den Markt eingeschleust. Wir denken jetzt, wir sind in Baden-Württemberg sehr stolz darauf, dass wir A, sehr stark technologieorientiert sind, aber auch sehr umweltbewusst sind. Und deswegen hat sich der Land überlegt, wie könnten wir Unternehmen helfen, grüner zu produzieren, mit Hilfe von Space-Technologie? Wie können wir nachhaltiger produzieren und nachentwickelt sein? Weil es gibt sehr viel Space-Technologie, die so viele Leute noch gar keine Ahnung haben, dass sie diese Informationen und Technologien nutzen oder nutzen können bzw. implementieren können. Und das macht das Green Space Center. Wir bauen ein Netzwerk auf, auch ein Informationsnetzwerk, wie man Space-Technologie nutzen kann für Startups, für mittelständische Firmen und große Firmen jeglicher Art. Und das haben wir jetzt ungefähr 8 Wochen gegründet, ja.
Cool. Und ihr habt eine Schublade mit Technologien von der ISS und die Unternehmen kommen und können sich bedienen. Vielleicht stelle ich mir das ganz falsch vor. Vielleicht kannst du auch ein paar Beispiele nennen von Sachen, die da quasi jetzt hier auf der Erde implementiert werden sollen.
Also wir haben zum Beispiel, wir arbeiten ja auch sehr eng zusammen mit dem ESA-BIC. Das ist das ESA Business Inkubationszentrum, wo die ganzen Startups sind. Wir haben jetzt zum Beispiel, waren wir auf einer Messe, die ISC in Milan, das große Messe. Da haben wir ein paar Firmen mit einem Portfolio von Land Baden-Württemberg mit dabei gehabt und sind dann tatsächlich, so wie man es sich vorstellen kann, mit unserem ganzen Wissen und dem Hintergrundwissen und der Ausbildung, die wir haben, zu ganz bestimmten Stellen hingegangen und haben gesagt, ihr habt Space-Technologie, wir haben hier eine Firma in Baden-Württemberg, ihr beide könnt zusammenarbeiten, weil die Technologie, die ihr gerade im Stand habt, würde perfekt passen, um diesen Prozess schneller zu machen. Oder andersrum, wir haben eine Firma in Baden-Württemberg, die diese Technologie hat, könnte man vice versa auch upstream, also sprich für Space Exploration nutzen. Und so bringen wir diese Firmen miteinander, Netzwerken und suchen dadurch halt tatsächlich auch die Wirtschaft anzukurbeln, auf jeden Fall.
Klasse. Eine letzte Frage. Wenn du dir eine Technologie oder ein Produkt aus dem Weltraum wünschen könntest, die zurück auf die Erde kommt, was wäre das, was wäre da realistisch mit möglichst großem Impact?
Uff, das sind so viele. Ich glaube, es sind eigentlich zwei Dinge, wo ich beide ein Riesenpotenzial sehe. Und das eine ist natürlich das 3D-Bioprinting. Ich meine, wir haben einen Organspender. Es gibt wenig Spender, viele Leute, Menschen, die brauchen ein Organ. Herzen, Nieren, Leber. All das ist wahnsinnig schwer, unter der Schwerkraft zu drucken. Und ich denke, dass im Weltall Organdruck tatsächlich eine Lösung sein könnte. Oder auch wenn es nur Herzpatches sind, also sogenannte Herzpflaster. Ich denke, das ist etwas, wo wir halt wirklich einen Riesenvorteil sehen. Und auf der anderen Seite, ich bin einfach fasziniert von der Natur. Ich denke, dass wir da oben durch natürliche Evolution in Bakterien noch ganz tolle Wirkstoffe finden, die wir vorher nicht gesehen haben. Eine kleine Anekdote. Ich habe mal in Bernard Pawson Lab in San Diego gearbeitet. Ich war recht jung. Wir haben seit 2 Jahren versucht, ein Bakterium, das 10% Wasserstoff, 10% Energie für die Wasserstoff verwendet, Wasserstoffentwicklung, zu produzieren für grüne Technologie. Und dieses Bakterium konnte nicht wachsen. Wir haben 2 Jahre das Genom modifiziert und modifiziert, damit es auf irgendwas wächst, was bezahlbar ist. Glucose, Abfall. Eines Tages mussten wir das Labor putzen. Und dann ganz hinten im Inkubator, in der kleinsten Ecke, war eine Flasche. Und hat sie die Flasche rausgeholt, dann war sie milchig, also wuchs was drinne. Aber auf dem Label stand drauf, Thermotoga maritima auf Galactose. Es war nicht möglich. Ich wusste, es konnte nicht drauf wachsen, es war der Wildstamm. Es hat selber gelernt, über 3 Monate vergessen in der Ecke Galactose zu metabolisieren, indem es die Galactosase in einem Genom 8-fach hat. 8-fach. Wäre niemals auf die Idee gekommen, ein Gen 8-mal hintereinander zu klonen. Natur ist fantastisch und dieses Bakterium hat noch was anderes gemacht. Es hat seinen eigenen DNA-Reparaturismus zerstört oder modifiziert, sodass es ein Superadapter war. Man konnte es auf alles setzen, es hat alles gefressen. Fantastisch. Im Weltraum sehen wir das ähnlich. Im Weltraum sehen wir, haben wir jetzt eigentlich 20 neue Spezies entdeckt, die von der Erde kommen, aber sich dorthin entwickelt haben. Wir nennen sie liebevoll unsere Bakteriens. Und unsere lieben Bakteriens produzieren natürlich ganz neue Proteine. Und das ist ein Goldschatz, das ist eine Fundgrube von Leben für Leben, was ich gerne anzapfen möchte.
Fantastisch. Dabei wünsche ich dir allen Erfolg für die Zukunft. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das zu erzählen. Viel Erfolg für die Zukunft und Dankeschön.
Dankeschön.
Doppelhelix, der Technologie-Podcast für Biotech und Life Science.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere diesen Podcast und lass eine nette Bewertung da. Wenn du Anregungen hast, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an feedback@doppelhelix.fm. Du kannst mir gerne auch auf LinkedIn folgen. Dort poste ich Einblicke von uns, Green Elephant Biotech und auch zu Themen rund um die Biotech-Branche. Bis zum nächsten Mal bei Doppelhelix.